ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Und heute ist der Tag, wo sich die Menschen in der Region fragen, wie sie denn angesichts hoher Spritpreise endlich entlastet werden. Die Bundesregierung hat ja da einige Irritationen ausgelöst, unter anderem mit dem offenen Streit zwischen Finanzminister Klingbeil und Wirtschaftsministerin Reiche. Kanzler Merz griff ein, pfiff Reiche zurück. Dann haben sich die Spitzen der Koalition das Wochenende über eingeschlossen und beraten. Ergebnis: Für 2 Monate wird die Mineralölsteuer gesenkt, wohl im Mai und im Juni. Das soll Privatpersonen, aber auch Betriebe entlasten. Unser Reporter Jasser Speck hat sich mal heute bei einem mobilen Pflegedienst und einer Tankstelle umgehört, was die dazu denken.
Um kurz vor 12 kostet der Liter Diesel an der Access-Tankstelle in Berlin-Westend 2,23 Euro. Punkt 12 springt der Preis nach oben auf 2,40 Euro. Insgesamt sind 17 Cent draufgeschlagen worden. Wie das kommt, erklärt der Betreiber der Tankstelle, Steven Gröbler.
Wir haben gar keinen Spielraum dabei, weil das wird von den Zentralen aus entschieden. Wir sehen das halt nur am Computer, ne? Sonst gar nichts.
Der Mineralölkonzern, zu dem die Tankstelle in Westend gehört, hat also entschieden. Am Montagmittag soll der Preis für Diesel um 17 Cent steigen. Kurz zuvor, am Montagmorgen, hat Bundeskanzler Friedrich Merz eine Steuersenkung bekannt gegeben, ebenfalls um 17 Cent.
Wir werden die Energiesteuer, das ist die Mineralölsteuer bei Diesel und Benzin, um ca. 17 Cent pro Liter für 2 Monate senken.
An der Tankstelle in Westend war davon also erstmal nichts zu spüren. Bundeskanzler Friedrich Merz sprach von einer schwierigen wirtschaftlichen Situation und davon, dass man die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger teilen würde. Mit der Steuersenkung will die Koalition die Lage für die Autofahrerinnen und Autofahrer verbessern. Vor allem für diejenigen, die auf das Auto beruflich angewiesen sind, sagt er. Eine davon ist Sabine Findeisen. Sie ist Geschäftsführerin eines mobilen Pflegedienstes in Schöneweide. Für das Unternehmen sind täglich 10 Autos unterwegs. Sie fahren quer durch die Stadt. Vor dem Krieg zwischen den USA, Israel und Iran betrug die Tankrechnung ca. 1.200 Euro pro Monat, so Findeisen.
Seit der Krieg ausgebrochen ist, zahlen wir ca. 1.000 Euro mehr und ich zahle für die Mitarbeitenden, die mit ihren eigenen Fahrzeugen fahren, 500 Euro Sachbezüge im Monat, also die kriegen Tankgutscheine.
Die Tankgutscheine seien allein schon ein Kostenpunkt von ca. 5.000 Euro im Monat. Für einen mittelständischen Betrieb wie die mobile Pflege in Schöneweide sei das nur schwer zu stemmen. Dass die Mineralölsteuer nun gesenkt wurde, findet Sabine Findeisen gut. Ob das aber tatsächlich bei ihr ankommt, da ist sie sich nicht so sicher.
Versprochen ist das eine, beziehungsweise angesagt, und das andere ist, wie es denn wirklich im Alltag passiert. Weil wir haben es ja gesehen bei den Erhöhungen einmal am Tag. Das hat auch nicht funktioniert.
Bundeskanzler Friedrich Merz nahm die Mineralölkonzerne am Montagmorgen in die Pflicht, die Steuersenkung an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterzugeben. Tankstellenbetreiber Steven Gröbler sagt, die Bundesregierung sollte lieber andere Maßnahmen ergreifen.
Der Preis generell ist einfach viel zu hoch und der muss runter. Die Steuer bringt uns, das ist ein Tropfen am heißen Stein. Ja. Es soll eine Obergrenze geben, ne? Wie das andere Länder auch machen, wenn wir sagen würden, maximal 2 Euro alles und dann 17 Cent runter, dann spürt es der Bürger auch richtig. Ja.
Von einer Spritpreisobergrenze war am Morgen aus den Reihen der Koalition nichts zu hören. 2 Monate lang soll die Mineralölsteuer gesenkt werden. Danach rechnet der Kanzler wieder mit gestiegenen Preisen. Vorausgesetzt, sie sinken zwischendurch tatsächlich.
Es wird sich also zeigen, ob die Steuersenkung der Mineralölsteuer tatsächlich bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt. Unser Reporter Jasser Speck hat sich mal umgehört. Und auch beim Fliegen machen sich die gestiegenen Energiepreise langsam bemerkbar. Die Ticketpreise ziehen an. Das allerdings war Lufthansa-Kunden heute ziemlich egal. Sie blieben am Boden, weil heute und morgen die Piloten streiken. Neben der Kernmarke sind auch Cityline und Eurowings betroffen. Unsere Reporterin Johanna Sargmeister hat sich am BER die Auswirkungen angeschaut.
An der Informationstafel im Terminal 1 ist der Pilotenstreik nicht zu übersehen. Hinter den meisten Lufthansa- und Eurowings-Lügen steht ein rotes gecancelt. Um die 53 Ankünfte und Abflüge sollen an diesem ersten Streiktag wohl entfallen. Die betroffenen Fluggäste sind entsprechend genervt.
Der Streik ist immer doof, weil es Personen betrifft, die nichts für die Situation können.
Jetzt stehen wir hier seit 7 Uhr und warten darauf, dass man uns mitteilt, was mit uns passiert.
Allerdings, viele Passagiere konnten auf andere Airlines umgebucht werden und können mit Verspätungen und zusätzlichen Zwischenlandungen die Reise antreten. Der Streikmodus als Normalzustand bei der Lufthansa. In diesem Jahr ist es bereits die vierte Streikwelle. Erst am Freitag hatte das Kabinenpersonal gestreikt. Für deren Arbeitskampf zeigen viele Passagiere mehr Verständnis als für den der Piloten.
Bei den Piloten kann ich nicht so richtig nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Es gibt so viele Leute, die ehrliche Arbeit machen, die Kassiererin hinter der Kasse, die nichts kriegt, die wirklich gut verdienen und zeitig in Rente können. So richtig Verständnis habe ich nicht dafür.
Im Streik geht es vor allem um die betrieblichen Renten der Piloten. Die sollen hoch, fordert die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit. Wie hoch die überhaupt liegen, darüber gibt es unterschiedliche Angaben. Lufthansa spricht von durchschnittlich 5.400 Euro betrieblichen Zuschüssen, Cockpit von 2.000 bis 5.000 Euro, die auf die gesetzliche Rente draufkommen. Zu wenig, sagt Cockpit-Präsident Andreas Pinheiro.
Wir vergleichen uns hier mit den europäischen internationalen Carriern und hier sehen wir, dass wir im internationalen Vergleich bei den großen europäischen Carriern unfassbar weit abgeschlagen liegen und dementsprechend auch eine Verbesserung der Rente brauchen bei der Lufthansa.
Lufthansa kritisiert den Streik als, Zitat, neue Stufe der Eskalation. Der Streik soll noch den ganzen Dienstag bis Mitternacht fortgeführt werden.
Vom BR unsere Reporterin Johanna Sagmeister über die Auswirkungen des Lufthansa-Pilotenstreiks. Und schlechte Nachricht, die Passagiere müssen sich auf noch mehr Streiktage einrichten. Denn am frühen Abend hat die Kabinengewerkschaft UFO die Flugbegleiter bei Lufthansa und Cityline für Mittwoch und Donnerstag zum nächsten Streik aufgerufen. Also es geht weiter bei der Lufthansa. Wie gut ist Berlins Gesundheitsversorgung vorbereitet auf eine große Krise, eine Katastrophe oder gar ein Kriegsszenario? Um diese Frage ging es heute im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. Die Antworten verschiedener Experten zeigten, Berlins Gesundheitssystem ist nicht wirklich katastrophenfest. Auch wenn sich in den letzten Jahren einiges verbessert hat, wie ein Ortsbesuch im Krankenhaus zeigt. Landespolitikreporterin Sabine Müller weiß mehr.
Im Martin-Luther-Krankenhaus in Schmargendorf gibt sich Klinikchef Pavo Beeth optimistisch. Die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg, Anschläge auf das Stromnetz, all diese Krisen hätten dazu geführt, dass sein Haus besser vorsorge als noch vor ein paar Jahren.
Wir sind gut aufgestellt. Wir müssen und wir sollen vorhalten, ein gewisses Maß an Diesel, um unsere Generatoren betreiben zu können. Wir haben das Krankenhaus darauf eingestellt, wie es funktionieren kann, wenn keine Telefontechnik mehr funktioniert, wie wir eine interne Kommunikation aufrechterhalten mittels Handfunkgeräten.
Auch für einen Chemieangriff oder Unfälle sei sein Krankenhaus gerüstet. Aber da gehe noch mehr, meint Beeth.
Wir sind so vorbereitet wie möglich, aber es gibt noch sehr viel Luft nach oben. Die entscheidende Frage auch an die Politik ist, wie wollen wir es haben? Und wenn wir die Politik so haben will, wer bezahlt es?
Nachholbedarf sehen auch die Experten bei der Anhörung im Gesundheitsausschuss. Etwa in einem Kriegsszenario, wo viele Verletzte versorgt werden müssten. Der Charité-Professor Leif-Erik Sander beklagt strukturelle Defizite, die die Krisenfestigkeit der Krankenhäuser schwächten. Gebäude und technische Infrastruktur vieler Kliniken seien oft schon im Alltag, im Regelbetrieb überlastet. Genauso wie Transportkapazitäten für Schwerverletzte. Sander warnt.
Nur ein System, das im Alltag effizient und rund läuft, kann in der Krise zusätzliche Belastungen tragen.
Marc Schreiner, Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft, bemängelt, zu viel Bürokratie im Gesundheitswesen raube wertvolle Zeit- und Personalressourcen. Es brauche dringend Bürokratieabbau.
Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass das bei Gelegenheit eines Krieges dann schon so passiert. Nein, meine Damen und Herren, wir brauchen einen gezielten und gesteuerten Prozess, mit großer Anstrengung jetzt.
Außerdem müsse das medizinische Personal besser geschult werden, was Kriegsverletzungen angehe, fordert Schreiner. Er wie auch Sander rufen unter anderem nach deutlich mehr Investitionen und besserer Koordinierung im Gesundheitsbereich. Auch der Senat hält Investitionen für wichtig. Gesundheitsstaatssekretärin Ellen Hausdörfer verweist aber darauf,
dass man natürlich an den Stellen sehr häufig in einem Spannungsfeld steht zwischen dem, was inhaltlich notwendig ist, auch an Maßnahmen durchzuführen und auf der anderen Seite das aber auch zu finanzieren.
Die Haushaltsmittel seien nun mal begrenzt, so Hausdörfer. Die Anhörung machte deutlich, für den Krisen- oder Kriegsfall ist noch einiges zu tun.
Berlins Gesundheitssystem ist also noch nicht krisenfest, die Details von Sabine Müller. Jetzt noch der Blick in die Lausitz. Der Cottbuser Ostsee, einst Braunkohletagebau, ist heute Brandenburgs größter See und eines der wichtigsten Strukturwandelprojekte in der Gegend. Doch abgeschlossen ist das Großprojekt noch nicht, auch 7 Jahre nach Beginn der Flutung nicht. Zeit für eine kleine Bilanz. Und die zieht RBB-Reporter Daniel Masto.
Obwohl der See inzwischen vollständig gefüllt ist, bleibt er auch 7 Jahre nach Beginn seiner Flutung eine Baustelle. Sagt Thomas Koch, der Geotechniker beim Energiekonzern LEAG, ist zuständig für den See.
Wir haben natürlich Herausforderungen, was die Ufer angeht. Das haben wir hier in Schlichow gesehen. Da hatten wir Uferabbrüche, da hatten wir Uferumgestaltungen gehabt. Da sind wir dabei, die Ufer wieder aufzubauen. Wir haben hier ein komplexes Programm aufgelegt, was die geotechnische Sicherheit angeht. Und das sind so die größten Learnings, die wir hier hatten.
Gleichzeitig wird die Entwicklung der Natur im See genau beobachtet, mit erstaunlichen Ergebnissen.
Wir haben seit 2025 das erste Mal ein biologisches Monitoring. Wir haben hier nachweisen können, dass wir hier 14 Fischarten in diesem See jetzt schon haben und das geht weiter. Wir haben unterirdische Pflanzenfamilien hier gefunden. Das heißt, dieser See wird auch von der Natur in Anspruch und in Besitz genommen.
Die Stadt Cottbus wandelt sich zunehmend zu einer Seevorstadt. Ein neuer Radweg entsteht gerade. Er soll die Innenstadt mit dem See und dem geplanten Hafenquartier verbinden. Bis alle Planungen aber umgesetzt sind, wird jedoch noch Zeit vergehen, sagt Bürgermeisterin Doreen Mohaupt. Sie spricht sogar von einer Lebensaufgabe.
Das, was noch zu klären ist, sind genau die Aufgaben des Eigentums selbst, des Sees, der Schiffbarkeitsverbindung und eben auch die Ausfinanzierung unserer sowieso Maßnahmen, das heißt der Rundweg und eben die Realisierung der Baugebiete. Und die Frage, die ganz im Zentrum steht, ist das Thema des Speichers.
Anfang der 2030er Jahre soll der Cottbuser Ostsee aus der Bergaufsicht entlassen werden. Erst dann kann er zu Baden und für Wassersport freigegeben werden.
7 Jahre nach Beginn der Flutung des Cottbuser Ostsees. Daniel Masto war das mit einer Zwischenbilanz.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Jana Kalms und Silja Sodke. Jeder zweite von uns erkrankt im Laufe des Lebens an Krebs. Anneluise Kitzerow aus Berlin-Pankow ist mitten im Leben, 40 Jahre alt und dreifache Mutter, als sie erfährt, dass sie Brustkrebs hat.
Als ich meine Diagnose bekommen habe, dass ich Krebs habe, war ich total schockiert und habe erstmal alle Wut rausgelassen. Also ich hatte große Angst und sehr viel Wut. Und dann habe ich überlegt, was möchte ich? Und mir war klar, ich möchte leben. Ich möchte leben für mich, ich möchte leben für meine Kinder.
Anneluise Kitzerow hat noch eine Entscheidung getroffen, zusammen mit ihrem Mann. Die Erkrankung soll kein Tabu sein. Sie wird öffentlich darüber berichten. Darum hat sie ein Buch geschrieben, einen Ratgeber, der vor allem Betroffenen helfen und Mut machen soll. Und alles, was sie erlebt, teilt sie auch auf Instagram.
Das gehört einfach zu mir, dass ich darüber reden will, was zu meinem Leben dazugehört. Und Krebs ist eben ein Teil meines Lebens.
16 Chemotherapien, 6 Operationen und Bestrahlungen. 2 Jahre lang bestimmt der Krebs ihr Leben. Dennoch ist es Anneluise Kitzerow wichtig, auch Alltägliches zu erzählen, denn die Erkrankung ist nur ein Teil von ihr.
Der Rest des Lebens geht ja weiter. Meine Kinder mussten trotzdem zur Schule, wollten zur Klassenfahrt fahren, wurden eingeschult, haben die Schule gewechselt in dem Zeitraum. Mein Mann hat gearbeitet voll. Ich habe Eltern, um die ich mich gerne kümmere und Schwiegereltern und Geschwister und all das. Und das geht weiter. Und deswegen glaube ich, darf Krebs, also das darf Raum einnehmen, aber es darf nicht den ganzen Raum einnehmen.
Das Zusammensein in der Familie hat der Berlinerin geholfen, die schweren Phasen zu überstehen. Zum Beispiel beim gemeinsamen Spielen.
Der älteste Spieler davon.
Sehr gut, finde ich gut.
Ihr Mann war anfangs bei jeder Behandlung dabei. Sie haben viel miteinander gesprochen, auch mit den Kindern.
Weißt du noch, bei deiner Einschulung?
Was?
Wie es da war, bei deiner Einschulung? Als ich keine Haare hatte?
Ja, genau, da hast du immer diese Mützen getragen.
Genau.
Farbenfrohe Mützen, damit sie wenigstens ein bisschen fröhlich aussieht. Anneluise Kitzerow teilt solche Alltagstipps genauso auf Instagram wie Checklisten, Therapiemethoden oder Anträge bei Krankenkassen. Aber auch ihre traurigsten Momente.
Nicht die Kraft zu haben, für meine Kinder so da zu sein, wie ich es mir gewünscht hätte. Das hat mir am meisten wehgetan. Du hast halt keine Kraft. Du willst da sein. Du willst als Mutter das normale Leben weiterführen. Du willst auch arbeiten gehen. Du willst das alles. Aber das geht nicht, weil dein Körper einfach sagt Stopp.
Konstantin Mantel versucht seiner erkrankten Frau so viel wie möglich abzunehmen. Der Alltag mit drei Kindern muss geschafft werden. Nebenbei bloggt er zusammen mit Anne im Internet. Inzwischen haben sie zehntausende Follower.
Wir haben viel erzählt, aber natürlich gibt es Dinge, die wir bewusst nicht geteilt haben, weil das natürlich trotzdem unsere Privatsphäre ist. Und das haben wir, glaube ich, immer gut hinbekommen.
Beide sind für ihre starken Beiträge mit dem goldenen Blogger ausgezeichnet worden.
Ich habe durch das Teilen im Internet super viele Menschen kennengelernt, die in ähnlichen Situationen sind und habe mit denen geschrieben. Die haben mir ihre Tipps gegeben. Ich konnte meine Tipps zurückgeben. Und daraus sind auch wirklich wahnsinnig enge Freundschaften entstanden. Und man begleitet sich ein Stück zusammen.
Ihre Lebenserfahrungen stehen jetzt im Buch »Meine Familie, der Krebs und ich« für alle, die wie Anneluise Kitzerow mitten im Leben an Krebs erkranken und trotzdem weitermachen müssen. Und inzwischen kann Anneluise Kitzerow immerhin schon wieder 20 Stunden die Woche arbeiten.
Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Zu hören in der ARD Sounds App.